Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Diejenigen, die mit ihren Ängsten spielen, die sagen zu ihnen: Du willst Propaganda bloßlegen? Du bist doch selber ein Propagandist. Du bist doch selbst ein Informationskrieger. Und ich sage ihnen: Wenn Sie jenen nachgehen, die Wirklichkeit inszenieren und manipulieren, dann sind Sie ein Journalist und Sie sind kein Informationskrieger.
Journalistin ist nicht nur Journalistin ganz einfach, sondern Journalistin des Jahres. Goline Attay, Sie hörten sie gerade in einer Dankesrede nach der Auszeichnung für eben diesen Titel Journalistin des Jahres 2014 der Fachzeitschrift Medium Magazin am Wochenanfang. Wir hören gleich die vollständige Rede und ein Interview mit ihr. Außerdem in diesem Radio 1 Medium Magazin in der Ausgabe vom 28. Februar 2015 Bestandsaufnahme, Zeitungsbranche auf Innovationskurs und Dialog, Kreativität und Urheberrecht in der digitalen Welt, ein Interview mit der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Nach Berichten ukrainischer und russischer Nachrichtenagenturen stürzte die Maschine nahe der Ortschaft Schachtarsk ab. In der Region liefern sich seit Wochen Soldaten und pro-russische Separatisten Gefechte. Aus Moskau dazu jetzt live Goline Attay.
Ja, beide Seiten machen im Moment einander für den Absturz dieser Boeing 777 verantwortlich. Auffällig ist es heute, ein Kommandant der Separatisten, eine Stunde bevor dieser Unfall gemeldet wurde, in den sozialen Medien gepostet hat, dass die Separatisten eine Antonov der ukrainischen Luftwaffe niedergeschossen hätten, und zwar genau in dem gleichen Gebiet, wo sich diese Tragödie ereignet hat. Und Igor Strelkov, der Kommandant, er hat auch Videos gepostet, Videos, die dichten schwarzen Rauch zeigen, verbunden mit einer Warnung an die ukrainische Luftwaffe, dass sie den Luftraum der Separatisten nicht betreten sollen.
Die Journalistin Goline Attay, die den Titel Kriegsreporterin nicht für sich annimmt, in einer ihrer zahlreichen Fernsehauftritte für die ARD hier im, glaube das war im Nachtmagazin am 17. Juli 2014. Aus der Jurybegründung möchte ich kurz zitieren. Ich sagte es ja schon, sie ist als Journalistin des Jahres 2014 am Wochenanfang ausgezeichnet worden von der Fachzeitschrift Medium Magazin. So heißt es: Goline Attay hat es geschafft, in der seit über einem Jahr andauernden Debatte über die Ukraine-Krise eine herausragende Berichterstattung zu bieten. Der Russland-Korrespondentin der ARD gelingt es, keine vorgefertigte Meinung zu reproduzieren. Sie bleibt immer genau, erklärt sich, wenn sie etwas nicht beantworten kann, zeigt außergewöhnliches Einfühlungsvermögen im Umgang mit ihren Interviewpartnern. Sie ist fair und präzise, stellt sich der Kritik, ist souverän im Umgang mit Hassbloggern und Meinungsagenten. Ich konnte kurz vor der Auszeichnung mit ihr sprechen und auch zunächst um die richtige Aussprache ihres Namens bitten.
Goline Attay oder Goline Attay, wie es auf Deutsch so schön heißt.
Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung Journalistin des Jahres. Sie haben ja so ein bisschen auch die ganze Diskussion mitbekommen, gerade auch angestoßen nochmal von Christoph Maria Fröder. Ein harter Job, den Sie da machen, als Frau auch machen, wie Männer im Krieg. Was ist für Sie eigentlich die Motivation, es so zu machen, wie Sie es machen?
Die Wahrheit? Ja, die Wahrheit.
Findet man die Wahrheit? Das ist ja ein philosophisches Problem. Ne? Ist es die Summe der subjektiven Wahrheiten oder gibt es die objektive Wahrheit? Wie nähern Sie sich ihr?
Das ist tatsächlich ein Problem. Aber was motiviert mich? Ich glaube, die Begegnung mit den Menschen, rauszubekommen, was der Krieg mit den Menschen macht. Ich glaube, das ist so eine meiner Hauptmotivationen. Ich begreife mich nicht als klassische Kriegskorrespondentin und ich glaube, das möchte ich auch gar nicht sein.
Aber dennoch muss man ein paar Gesetzmäßigkeiten beachten. Also man muss möglicherweise misstrauischer sein als im normalen Leben. Man muss sich selbst schützen, andere schützen wiederum. Wie gehen Sie da vor? Haben Sie da irgendwie etwas, was man jenseits der Intuition vermutet?
Also ich glaube, Intuition und Bauchgefühl ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es ist einfach Erfahrung. Ich merke selber, dass ich auch viel Erfahrung mitbringe aus den Krisen und Konflikten, die ich woanders erlebt habe und über die ich woanders berichtet habe. Und ich glaube, da ist vieles, was ich dann nochmal rückreflektieren kann und worauf ich dann schließen kann. Das hilft mir bei der Arbeit.
Christoph Maria Fröder sagt, Krisenjournalismus geht heutzutage ohne Teamarbeit nicht mehr. Und er bedauert manchmal, dass die Heimatredaktionen da nicht sehr kooperativ sind, dass die Standardkorrespondenten nicht sehr kooperativ sind. Wie verstehen Sie Ihren Job? Sind Sie eine Einzelkämpferin?
Nein, ich könnte ohne das Team überhaupt nichts machen. Und je mehr wir zusammenarbeiten, also ich habe gerade die Kollegen von Korrektiv gesehen und hatten gerade eine sehr angeregte Diskussion. Wir kennen uns aus früheren Zeiten, da haben wir zusammengearbeitet in ARD-Dokumentation und ich schätze die Arbeit der Kollegen sehr. Und im Rückschluss spiegelt sie sich wieder zurück auf unsere Arbeit. Also wir befruchten uns irgendwie gegenseitig. Und wenn ich dann vor Ort erlebe, wie viel wir zusammenarbeiten, Informationen abgleichen, miteinander Infos austauschen, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich kann wirklich nur jeden ermuntern, auch so zu arbeiten.
Wie sollte man Ihre Arbeit als Zuschauer und Zuschauerin bewerten? Ihnen passieren natürlich mitunter vielleicht auch Fehler oder Sie wissen tatsächlich nicht alles. Aber jetzt zurzeit ist ja doch ein sehr starkes kritisches Auge, gerade auch auf Tagesschau und Tagesthemen. Werben Sie da eher um Verständnis oder spornen Sie das an, noch genauer zu sein?
Ich bin genau. Nein.
Ja, die Situation ist ja tatsächlich so, dass man jetzt auch als normaler Mensch nachrecherchieren kann, ob das, was dort im Fernsehen zu sehen ist, tatsächlich richtig ist. Sie erwähnten auch gerade Korrektiv, die haben also geguckt anhand von Social-Media-Aufnahmen, wie möglicherweise eine Rakete, die zum Abschuss gelangte bei diesem Abschuss des Zivilflugzeugs über der Ukraine, mit Indizien nachzuweisen, dass da möglicherweise, ich sag mal, die Truppe um Putin mehr involviert ist, als sie glauben macht. Das kann man auch mit Ihrer Arbeit machen und macht man wahrscheinlich auch mit Ihrer Arbeit?
Macht man auch, ja. Ich meine, ich glaube, was wir jetzt im Moment erleben, sind so die Anfänge einer Neudefinition des Berufsbildes vom Journalisten. Wir haben uns immer daran gewohnt, dass wir einfach die Deutungshoheit haben und wir sehen durch das Internet, dass das langsam abflacht, dass wir möglicherweise in 10 Jahren einen ganz anderen Journalismus haben oder dass wir vielleicht mit dem Phänomen Bürgerjournalismus ganz anders umgehen müssen, dass wir mit dem Phänomen Fake News oder wir sind einfach einer Lüge aufgesessen oder Propaganda aufgesessen, dass wir, ich glaube, viel offener dafür sein müssen, uns selber zu kritisieren und unsere Arbeit kontinuierlich in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ich finde, das ist keine Schande, das ist keine Schmach, sondern ich denke, wir können uns nur gegenseitig befruchten. Andererseits habe ich aber auch Angst, dass sich bestimmte Interessen in dieser Gegenöffentlichkeit durchsetzen. Und das wiederum bereitet mir ein großes Unbehagen.
Dann sind Sie objektiv auch sehr stark eingebunden in die Berichterstattung. Als ich Sie während des Ukraine-Konflikts vor einem Jahr angetwittert habe, da haben Sie mir eine Absage erteilt, weil Sie sagten, Sie müssen erstmal einen Film machen und können sich dann mit mir unterhalten. Ja. Ist das so, dass es eigentlich ein 24-Stunden-Job ist, den Sie da haben?
Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ich habe den Eindruck, ich muss einfach 2 Länder verfolgen, die sich tiefgreifend verändern. Und in diesen Ländern passiert wirklich Stunde für Stunde, Tag für Tag passiert eine grundlegende Neuerung. Und es ist tatsächlich so, dass man, wenn man 2 Wochen oder 3 Wochen raus ist aus der Arbeit, wieder nochmal ganz viel aufarbeiten muss. Und das ist schon ein kontinuierlicher Druck. Deswegen versuche ich mich einfach so auf das Grundlegende zu fokussieren und lieber dann eine Arbeit ganz grundlegend anzugehen, als mich in 1000 verschiedene kleine Arbeiten zu verzetteln. Das ist so ein bisschen mein Motto. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht.
Sie dürfen sich jetzt was wünschen. Ich weiß nicht, ob ich das sozusagen erfüllen kann, aber ich kann die Öffentlichkeit herstellen. Was wäre verbesserungswürdig im System ARD und vielleicht darüber hinaus, wenn Sie Ihre Kollegen sehen, wenn es um die Wahrheit geht?
Also über die Kollegen möchte ich eigentlich nichts sagen. Da möchte ich nichts jetzt kommentieren. Ich kann aber nur sagen, im Bereich des Auslandsjournalismus gibt es viele Dinge, die verbesserungswürdig sind. Ich glaube, wir sind weniger dazu da, um kleinere Sendungen abzudecken, als wirklich die großen Reportagen zu machen. Ich glaube, dass ganz viel von den Heimatredaktionen übernommen werden kann, was uns auch unglaublich entlasten würde, weil dann hätten wir die Zeit, wirklich Hintergrundgespräche zu führen und wirklich das große ganze Bild zu vermitteln in unseren Schalten, in unseren Reportagen. Wir sind diejenigen, die vor Ort sind, die den Luxus haben, vor Ort zu sein. Und wenn die Redaktionen uns so sehen und so einsetzen könnten, dann wäre ich sehr, sehr glücklich drüber.
Da kann möglicherweise auch Ihr Titel ja Journalistin des Jahres helfen, Ihren Wünschen noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ich wünsche es Ihnen auf alle Fälle. Danke und toi 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 für die weitere Arbeit.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
Goline Atoy, Journalistin des Jahres. Gleich die komplette Rede von ihr, weil sie noch ein bisschen mehr vertieft und auch pointierter zusammenfasst, was sie im Gespräch erläutern konnte. Radio 1 mit dem Medienmagazin und auch ich möchte genau sein. Der Ausschnitt war nicht aus dem Nachtmagazin vorhin, sondern von einer der zahlreichen Tagesschau-Extrasendungen vom 17.07.2014. So, zurück zur Dankesrede nach der Auszeichnung Journalistin des Jahres 2014 von Guline Atay.
Ja, ich freue mich sehr. Freue mich sehr über die Auszeichnung. Die gibt mir Kraft. Kraft, weiter zu berichten. Sie haben viel über innere Freiheit gesprochen. Das ist in der Tat manchmal sehr, sehr schwierig. Die Auszeichnung gibt mir Kraft, weiter zu berichten über den Krieg in Europa und darüber, wie zwei Länder sich ganz, ganz tiefgreifend verändern. Ich freue mich sehr. Ich blicke aber auch mit sehr viel Sorge in die Zukunft. Die meisten Journalisten in dem Land, in dem ich lebe, begreifen sich mittlerweile als Informationskrieger. Und sie sehen auch mich als Informationskriegerin an. Ich werde in eine Rolle hineingedrängt, der ich entsprechen muss. Ich will aber Journalistin sein, ich will nicht Kriegerin sein. Ich will eine Journalistin sein, die die Vorgänge der Welt nach nur einem Maßstab misst, und das ist ein universeller Maßstab, der Maßstab des Rechtsstaats, der Menschenwürde und des Völkerrechts. Also sage ich mir die ganze Zeit, bleib gelassen, nicht angreifen, nicht zurück angreifen. Widerleg einfach Stück für Stück die tausend erfundenen Geschichten, Verdrehungen, Verschleierungen, die die Infokrieger jeden Tag produzieren. Aber ich komme nicht nach mit dem Widerlegen. Ich werde überrollt von der Spin-Lawine, von der Inszenierungsmaschinerie des Kreml. Und sie hat so eine fantastische Ausstrahlungskraft, dass mittlerweile alle meine deutschen Freunde gar nicht mehr wissen, was eigentlich in der Ukraine und in Russland passiert. Nur noch Zweifel sind übrig, wenn wir uns dann zusammen hinsetzen bei einem Glas Wein abends und miteinander diskutieren, dann kommt oft, nichts ist wahr, alles ist möglich. Während der Zuschauer also Vertrauen verliert, verliere ich Vertrauen in die Heimatredaktion, in langjährige Kollegen, in journalistische und intellektuelle Vorbilder. Ich erlebe, wie die Angst in das Programm hineinspielt. Ich höre jeden Tag von den Kollegen in Deutschland, dass sie bestimmte Wortmeldungen und Formulierungen vermeiden, wegen der Beschwerden. Wissen Sie, dass ich nicht mehr über die russische Opposition berichten kann, ohne Anfeindungen zu bekommen oder Programmbeschwerden? Das ist mir neu. Ich werde oft gefragt, ob ich Angst habe, wenn ich aus der Ostukraine berichte. Und ja, ich habe Angst. Ich habe aber eine noch größere Angst, wenn ich sehe, wie die Angst und die Zweifel und die Beschwerden und die Anfeindungen uns verändern. Und wie die Kollegen nicht wahrnehmen, dass jemand mit ihren Ängsten spielt. Deshalb mein dringender Wunsch heute Abend an Sie: Haben Sie keine Angst. Diejenigen, die mit ihren Ängsten spielen, die sagen zu Ihnen: Du willst Propaganda bloßlegen? Du bist doch selber ein Propagandist. Du bist doch selbst ein Informationskrieger. Und ich sage Ihnen, wenn Sie jenen nachgehen, die Wirklichkeit inszenieren und manipulieren, dann sind Sie ein Journalist und Sie sind kein Informationskrieger. Legen Sie die Mittel der Informationskrieger bloß. Zeigen Sie der Welt, wer Informationskriege angefangen und wer sie perfektioniert hat. Und vergessen Sie und verdrängen Sie bitte nicht, wir stehen vor der elementaren Frage, wie wir leben wollen in Europa. Ich danke Ihnen.
Guline Atay, Ihre Dankesrede bei der Auszeichnung Journalistin des Jahres. Diese Rede, habe ich gerade getwittert übrigens, ist auch als Video verfügbar. Der Link, ja, den finden Sie unter twitter.com, Medienmagazin oder bei YouTube.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und wir hören gleich, wie es so der Zeitungsbranche geht. Die hat in dieser Woche darüber informiert. Und da bietet sich natürlich auch an, dass wir mal ein bisschen noch fragen, wie es mit den SZ-Leaks aussieht. Who pulls the rope? Who rings the bells? Radio 1 mit dem Medienmagazin und vielleicht erinnern Sie sich ja noch an die letzte Sendung am 21. Februar, wenn nicht, rate ich Ihnen, den Podcast nochmal nachzuhören. Das Thema war ja Tazgate, also der Einbruch in die Tageszeitung Die Taz mit dem sogenannten Datendiebstahl per Keylogger. Da ist es ja ziemlich ruhig geworden inzwischen. Es gab nochmal einige Artikel, wo auch versucht wurde zu rekonstruieren, was technisch abgelaufen ist mit diesem Keylogger. Aber Interviewanfragen werden weiter abgelehnt. Insofern, da ich nicht aus der Zeitung vorlese, müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden, wenn die Taz sich auch diesbezüglich verbal mündlich äußert. Auch um die sogenannten beschönigenden Artikel mit angeblich legalen Steuerfluchttipps bei der Süddeutschen Zeitung von vor 8 Jahren ist es ruhig geworden. Nicht ganz. Ich konnte dem Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Helmut Heinen, doch ein kleines Statement abbringen, wie er die redaktionell bearbeiteten Artikel im Anzeigenumfeld auf Sonderbeilagen überhaupt generell einschätzt.
Es gibt ja ganz klare Regeln der Kennzeichnung. Es wird auch, solange es Regeln geben, immer Verstöße dagegen geben. Ob das, was da jetzt nach einem ganz merkwürdig langen zeitlichen Abstand und wie wir jetzt gerade hören, auch im Zusammenhang mit anderen dubiosen Aktivitäten, ob das jetzt eine überzeugende Darlegung eines Regelverstoßes ist, das muss ich also zumindest noch herausstellen. Ich bin da sehr vorsichtig, aber ganz egal, ob das jetzt ein konkreter Vorstoß ist, was ich eben nicht beurteilen mag, das darf es nicht geben. Und wenn es es dann gibt, dann muss es auch geahndet werden. Transparenz ist gut, aber da gibt es auch fühlbare Regelungen. Das ist eben Wettbewerbsverstoß im juristischen Sinne. Und ich wiederhole mich nochmal, die Entwicklung unserer Branche kann keinesfalls dahin gehen, die Grenzen zwischen Redaktion und bezahlten Inhalten zu verwischen.
Wir hören den BDZV-Präsidenten gleich nochmal. Dazwischen schieben möchte ich auch noch eine Rede aus der Preisverleihung Journalisten des Jahres vom Montag. Die SZ hat mit der Chefredaktion auch einen Preis bekommen. Trotz der Vorwürfe, also was heißt trotz, es ist ja die Leistung der Chefredaktion ausgezeichnet worden 2014. Da waren diese Vorwürfe noch nicht in diesem Umfang bekannt. Wolfgang Krach nahm für die SZ den Preis entgegen und hat in einem kleinen Nebensatz, da sage ich Ihnen jetzt schon mal, kurz darauf geantwortet, aber dann in der Sache doch lieber geschwiegen.
Es ist vielleicht auch ein kleines bisschen ein Zeichen dafür, dass wir in dieser Chefredaktion in den vergangenen 8 Jahren, in denen viele Praktikanten und freie Mitarbeiter die Redaktion der SZ aufgesucht und verlassen haben und auch das eine oder andere mitgenommen haben, wie wir später erfahren haben. Aber dass wir in diesen vergangenen 8 Jahren hoffentlich nicht alles falsch gemacht haben. Wir haben in den vergangenen 1,5 Jahren, und das hat Peter Matthias Gäde angesprochen, 2 Dinge vor allem verändert. Wir haben diese Wochenendzeitung gemacht, die eine echte Herausforderung ist für Tageszeitungsjournalisten, auch wenn sie Magazinerfahrung haben. Und das Zweite, wir haben die beiden Redaktionen Print Online weitgehend geräuschlos zusammengelegt und eine gemeinsame Chefredaktion etabliert für Print und Online, weil wir in den nächsten Wochen mit einem Bezahlangebot anfangen werden und wir werden Süddeutsche.de zu einem Bezahlangebot machen, wahrscheinlich ab März. Ich will noch eines sagen, weil das ermutigend ist in den Zeiten, wo wenige Verlage in Print investieren. Wir haben auch bei der SZ mit der Wochenendausgabe im vergangenen Jahr bis zum 18. Oktober, das war der Tag, an dem diese Wochenendausgabe zum ersten Mal erschienen ist, jeden Samstag weniger Zeitungen verkauft als ein Jahr zuvor. Das ist etwas, was, glaube ich, viele hier auch kennen. Und wir haben seit dem 18. Oktober die Erfahrung, dass wir jeden Samstag mehr Zeitungen verkaufen als im Jahr zuvor. Und zwar über die Wochen jetzt, über 4 Monate hinweg, jeden Samstag ungefähr 5%. Das ist eine Zahl, die haben wir bisher nicht kommuniziert, weil wir selber sie noch nicht so wirklich glauben können. Aber es ist so und wir wissen oder wir rechnen damit, dass es weniger wird. Aber es ist auch ein schönes Zeichen was im Print heute noch passieren kann.
Ja, was im Print noch passieren kann. Sie müssen also, das haben Sie gemerkt, heute nicht den aktuellen Spiegel lesen, weil Wolfgang Krach hat es angekündigt, die Paywall wird bei der Süddeutschen Zeitung im März hochgezogen werden. Mal sehen, wie diese Zeitung damit klarkommt. Wie es überhaupt um die Zeitungsbranche bestellt ist, fragte ich ja Helmut Heine, er ist der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, weil er schon seit Jahren Zeitungen mit Paywalls, was die Zeitung nicht so gerne hören. Sie reden dann eher vom Abo-Modell oder so. Sie wollen eigentlich auch ein einheitliches Abo-Modell irgendwie schaffen, so was man ja am normalen Zeitungskiosk bei analogen Papierzeitungen kennt, dass alle Zeitungen irgendwo zentral kaufbar sind, dass man nicht lange suchen muss, dass man nicht bei jeder Zeitung selbst vorbeigehen muss. Und diese Frage stellte ich Helmut Hein, wie man da weiter vorangekommen ist.
Es gibt immer noch eine große Vielzahl von Vermarktungsoptionen. Es gibt individuelle Lösungen, es gibt auch teilweise sicherlich Gruppenlösungen. Es gibt ja Lösungen, die auf dem Markt akquirieren, aber doch bisher mit begrenztem Erfolg. Das ist heute nicht zu prognostizieren, ob man zu einem von allen anerkannten System kommt, das eben zu hinreichend günstigen Bedingungen wirklich für viele Verlage attraktiv ist. Also die klassische Situation des Presso Grosso, wie wir sie in der analogen Welt kennen, die ist im Moment nicht in Sicht. Gleichwohl müssen wir Prinzipien, wie wir sie aus dem Presso Grosso kennen, auch heute im Auge behalten. Das ist hier in erster Linie die Netzneutralität, die wir hier natürlich sehen müssen. Aber auch die Suchmaschinenneutralität, die eine große Rolle spielt. Ob es aber dazu kommt, mit Blick auf den Lesermarkt gemeinsame Vermarktungsstrukturen zu entwickeln, das ist noch völlig offen. Man darf bei all dem aber nicht außer Acht lassen, dass für uns ganz zentral die große Stärke der jeweiligen Zeitungsmarke ist. In ihrem lokalen, regionalen Einzugsbereich hat praktisch jede Zeitung eine enorme Reputation. Und das ist die Grundlage, der gegenüber sicherlich auch nur teilweise neutralere Vertriebssysteme es immer schwer haben. Man wird immer versuchen, auf die eigene Marke zu setzen. Man wird auch, jedenfalls ist das im Moment an vielen Stellen zu beobachten. Man wird auch immer versuchen, um die Marke herum Leistungspakete zu stricken, aber weniger markenübergreifende, von denen ja immer eine gewisse Verwässerung ausgeht. Also hier ist einfach ein Konflikt zu unserem wichtigsten Asset, zum Vertrauen in den Zeitungstitel, zum Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Seriosität. Und das konkurriert immer ein wenig damit, sich Vermarktungssystemen, Vermarktungsplattformen anzuvertrauen.
Es gab mal das Stoßgebet von Dr. Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden von Springer. Er dankte Steve Jobs für die Erfindung des iPads. Nun ist Tim Cook gerade in Deutschland, macht seine Aufwartung bei der Kanzlerin. War auch bei Ihnen?
Bei mir war er nicht, nein.
Aber was würden Sie ihm sagen? Sind Sie ihm dankbar? Was müsste er entwickeln mit seinem Konzern, um auch Zeitung vielleicht zukunftsfähig zu machen?
Nein, ich finde schon, dass es ein großartiges Gerät ist, über das sich Matthias Döpfner gefreut hat. Ist völlig berechtigt und wir Zeitungsverleger sind immer gut beraten, an der Spitze der technischen Bewegung zu sein und neue Dinge in unser Leistungsspektrum zu integrieren. Aber es ist eben alles kein Wunderheilmittel für Marketingfragen. Ich muss vom Leser her, vom Nutzer her argumentieren, da ist neue Technik ein wunderbares Hilfsmittel, aber nur dann, wenn das inhaltliche Konzept und das Vertriebskonzept stimmt.
Die Auflage ist ja offenbar nicht mehr das Kriterium der Branche, sondern letzten Endes der Gewinn, der gemacht wird. Das kann auch über den Verkaufspreis reguliert werden, dafür dann weniger Auflage. Gibt es wieder so etwas, wo Sie sagen, Sie sind optimistisch, die Kurve geht nach oben?
Es ist unserer Branche in der Tat herausragend gelungen, die Vertriebserlöse nicht nur zu halten, sondern wirklich durch diese schwierige Phase hindurch in der Tendenz eigentlich eher noch immer ein bisschen zu steigern, was aber die wegbrechenden Anzeigenerlöse nicht annähernd kompensiert hat. Man muss eben mit einer anderen Erlösbasis rechnen. Es ist in der Tat so, dass umgekehrt betrachtet Zeitungen sicherlich lange Zeit zu billig waren und dass sie sich jetzt ihrem wirklichen Preis annähern. Aber Auflage ist gleichwohl ein zentrales Thema. Und jetzt sage ich aber Auflage eben wirklich im neuen Sinne, auch verstanden als Reichweite auch auf anderen Kanälen. Und die Reichweiten sind ja nicht unser Problem. Wir erreichen ja heute insgesamt mehr Bürger mit unseren Angeboten, als wir das jemals zuvor getan haben. Das Problem liegt eher auf der Monetarisierungsseite. Also der Verleger muss sich, glaube ich, keine Sorge machen, dass für seine Inhalte keine Interessenten mehr vorhanden wären, sondern es geht darum, nachhaltig Interessenten eben auch zu zahlenden Kunden zu machen und zu halten. aber auch nicht überzubelasten. Und natürlich auch diese, wie ich meine, qualitativ hochwertige Leserschaft eben dann auch im Werbemarkt wieder entsprechend zu vermarkten. Das soll ja nicht ein Auslaufmodell sein, sondern das kann auf der Basis einer qualifizierten Leserschaft und einer qualifizierten Nutzung auch wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als man das heute so in der Betrachtung hat. Faktisch spielen die Anzeigenerlöse ja immer noch eine große Rolle. Vielleicht werden wir rückblickend auf die letzten Jahre irgendwann sagen, es war eine eigenartige Zeit, in der die Zeitungen ihr Glück als Anzeigenblätter versucht haben.
Wird die Papierzeitung ein elitäres Produkt, wie viele befürchten?
Ein Stück weit ja. Das denke ich schon. Aber ich würde es nicht am Papier festmachen. Die bezahlte Zeitung wird nicht ein ganz so elitäres Produkt sein. Die Papierzeitung vielleicht ein Stückchen mehr. Aber auch, sie wird ja nicht unerschwinglich sein. Das ist auch ein Gewöhnungsprozess an Vertriebspreise, die eben näher an die redaktionellen und technischen und vertrieblichen Gestellungskosten rankommen.
Soweit Helmut Hein. Er ist der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger. Ja, hier ist Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und was lasen wir in dieser Woche? EU-Digitalkommissar Günther Oettinger will Tempo bei der Reform des Urheberrechts in Europa machen. Bis Mitte des Jahres, so dpa, solle es einen ersten Entwurf einer Copyright-Gesetzgebung geben. Er betonte, dass dabei eine faire Balance zwischen Urheber, Nutzer und dem Transporteur der Inhalte wichtig sei. Denn wir können nicht nur mit Shakespeare und Schiller und Udo Jürgens in die Zukunft gehen, wir brauchen auch Nachfolger für alle drei. Oettinger bindet dabei auch Twitter als Kommunikationsform ein, also Kürze und Tempo. Wie begeistert ist man bei der deutschen Bundesregierung? Am Rande einer Veranstaltung der Deutschen Content-Allianz hatte ich Gelegenheit zur Nachfrage bei.
Ich bin Staatsministerin für Kultur und Medien und Beauftragte der Bundesregierung im Bundeskanzleramt, Monika Grütters.
Frau Grütters, Sie waren bei der Deutschen Content Allianz und haben den Bogen bis Brüssel gespannt. Der EU-Kommissar Günther Oettinger ist gerade dabei, in dieser Woche auch mit Hilfe von Twitter eine europäische Copyright-Initiative sozusagen neu zu beleben oder schneller zu beleben, als man es bisher gewöhnt ist. Funkt das irgendwie dazwischen? Sind Ihre Pläne in einem anderen Zeittakt? Man könnte der Meinung sein, jetzt wird richtig Gas gegeben in Brüssel?
Gas geben in Brüssel ist nie schädlich. Meistens leiden wir ja darunter unter diesem schwerfälligen Habitus dieses großen Unternehmens. Nicht die Geschwindigkeit ist das Problem, sondern wir müssen uns vorher auf gemeinsame Ziele verständigen. Und zum Beispiel das territoriale Prinzip beim Erwerb von Lizenzen und dem Verkauf von Anteilen, beispielsweise bei Filmproduktionen, auszuhebeln, scheint uns aus der deutschen Perspektive falsch. Es würde die großen Anbieter begünstigen, aber die kleinen ordentlich beschädigen. Und insofern sind wir da im permanenten Austausch auch mit unserem Kommissar.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Also ist das eher tatsächlich so ein Tandem oder fahren da zwei?
Es fahren auf jeden Fall nicht nur zwei, sondern sogar mehrere. Ich muss das auch mit der Handelskommissarin Malmström zum Beispiel verhandeln, was unsere Interessen sind. Wir haben mit Navracsics einen ungarischen Kulturkommissar in der EU. Also wir haben mehrere Ansprechpartner. Ganz so einfach, Tandem ist es nicht. Und natürlich setzt das alles voraus, dass wir uns zunächst auf nationaler Ebene hier in Deutschland überhaupt in der Koalition verständigt haben oder auch zwischen den Ressorts. Also die Friktionen und die Abstimmungsnotwendigkeiten sind vielfältig.
Und dann gibt es ja immer noch unterschiedliche Interessen der eigentlichen Rechteinhaber, die Sie bündeln müssen, aber nochmal zur SPD, zu Ihrem Koalitionspartner. Wo ist denn da möglicherweise der größte Unterschied zu sehen?
Beim Urheberrecht denkt natürlich der federführende Justizminister, der zugleich Verbraucherschutzminister ist, gerne auch mal von der Verbraucherseite her. Während ich, die Staatsministerin für Kultur und Medien, sich als Lobbyistin verstehe für die Urheber, für die Intellektuellen, für die Kreativen. Es muss auch in der digitalen Zeit möglich sein, dass Künstler von ihrer Leistung nicht nur knapp überleben, sondern leben können. Dass sie angemessen und fair an der Wertschöpfung ihrer ursprünglichen Leistung beteiligt werden. Und dass es im Übrigen auch eine wachsende Sensibilität für den Wert geistigen Eigentums gibt und nicht nur des tatsächlichen haptischen Eigentums, des körperlichen, sondern des intellektuellen, geistigen. Das droht im Rausch des technisch Machbaren ein bisschen aus dem Blickfeld zu geraten.
Ist es so, dass, was man hier auch so ein bisschen gespürt hat, dass Google, Facebook, WhatsApp so die Gegner, diejenigen sind, die möglicherweise Kreativität absaugen, ohne dass sie dafür bezahlen?
Richtig ist, dass das Phänomen digitalisierte Welt mit all seinen Akteuren immer Chancen, riesengroße Chancen zur Partizipation, zur Beteiligung, zum zeitnahen, aktuellen Wissen bietet, dass es aber auch genauso viele Gefahren birgt. Der Verlust der Hoheit über die eigenen Daten beispielsweise, aber natürlich auch Marktmacht bedeutet Deutungsmacht, Deutungsmacht bedeutet Meinungsmacht. Und das finde ich sehr problematisch und ist zum Beispiel bei einem großen, faszinierenden Unternehmen wie Google auch ein echtes Problem. Mit 90% Marktanteil habe ich da große Skepsis und Sorgen. Und ich denke, dass wenn dort Inhalte angeboten werden, über die tatsächlich verfügt wird, ohne dass die Urheber beteiligt sind und ich als Nutzer keinen Einfluss auf dieses Verhalten habe, dann finde ich das als Staatsministerin für Kultur und Medien außerordentlich problematisch.
Welche Rolle kann da die Deutsche Content Allianz spielen? Ist das tatsächlich die Macht, die man braucht, um gegen die Global Player bestehen zu können?
Ja, die Content Allianz ist deshalb so wichtig, weil sie natürlich viele Branchen unter dem Aspekt des Verteidigens der Inhalte und der kulturellen Vielfalt zusammengefügt hat. Wir Politiker brauchen auf jeden Fall bei all diesen Unternehmungen die Unterstützung durch die Branche oder den ganzen Wirtschaftszweig. Und da ist es natürlich wichtig für uns, dass wir nicht mit hunderten Einzelakteuren sprechen müssen, sondern es einen sehr wirkungsvollen Zusammenschluss gibt. Und die Content Allianz, gerade auch vom Namen her, die Verteidiger der Inhalte, das ist auch ein Werteanspruch, der sich da artikuliert und der mir die Zusammenarbeit sehr erleichtert.
Radio 1.
Soweit die Staatsministerin für Kultur und Medien, Professor Monika Grütters, CDU. Damit endet auch der offizielle Teil des Medienmagazins und Sie sind bereits im Podcast-Bonustrack. Ich gebe Ihnen zwei Ausschnitte aus der Preisverleihung Journalisten des Jahres 2014. Sie hören die Laudatio und Dankesrede in der Kategorie Wissenschaft sowie in der Kategorie Sonderpreis 2 zur Initiative Hate Poetry. Doch zuerst die Journalisten des Jahres 2014 in der Kategorie Wissenschaft.
Und insofern darf ich bitten, Nicola Kurt hier vorne an den Rednerpult, die Wissenschaftspreisträger des Vorjahres und Mitglied der Jury.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Ihnen heute die Wissenschaftsjournalisten des Jahres vorzustellen. Erlauben Sie mir ein kurzes Wort vorab noch zur generellen Lage des Wissenschaftsjournalismus. Wo ich mir die diesjährigen Preisträger so angeschaut habe, ist mir nämlich noch einmal aufgefallen, was für eine große Entwicklung der Wissenschaftsjournalismus in den letzten Jahren gemacht hat. Weg von dem, das war ein Schimpfwort, der Erklärbär, also der wirklich nur irgendwelche Dinge übersetzt aus der Forschung, hin wirklich zu einem Ressort, einem wissenschaftlich-journalistischen Ressort, was geachtet ist und kritisch und durchaus auch mal investigativ berichtet. Das ist noch lange nicht gut. Nicht nur ich finde, das kann noch viel besser werden. Es wird auch bald ein Science Media Center geben, wo genau solche Dinge noch viel weiter gefördert werden. Und das bringt mich dann auch zum Platz 3, Preisträger ist Volker Stollertz, der heute leider nicht da ist. Ich weiß gar nicht, ob er eine Grippe hat oder in London oder irgendwo anders rumschwirrt, genau. Volker Stollertz ist freier Journalist, hat schon oft einen Preis hier bekommen. Der zweite Preisträger hat sich übrigens gefreut, dass er mehr vor Volker Stollertz ist heute. Er schreibt für die FAS vor allen Dingen, für die Zeit, für Brand 1. Und er hat eigentlich mal versucht, ein Transplantationsregister zu finden, als diese ganzen Spendenskandale waren. Und er hat das lange versucht, das hat nicht geklappt. Und er hat gesagt, das sind Datenfriedhöfe der Medizin und er will das besser machen. Das hat er gemacht. Er war erster Journalist in Residence im Heidelberger HIT-Institut und hat zusammen mit Softwareprogrammierern 18 Millionen Datensätze in eine Datenbank gepackt, die jetzt für alle Journalisten frei verfügbar sind. Und mit ein paar Klicks können dann aus Therapien oder auch aus Diagnosen Auffälligkeiten generiert werden, was ziemlich coole Geschichten dann gibt. Zu Platz 2, Jakob Vicari, der sich wie gesagt sehr gefreut hat, dass er mal vor Volker Stollertz irgendwo genannt wird. Er schreibt für Brand 1, er ist ein großartiger Recherche- und Reportagejournalist, im Moment auch für die deutsche Wired, was wir natürlich alle ziemlich großartig finden, dass es diese Wired gibt und wir hoffen, dass es sie noch lange gibt. Und genauso lange hoffe ich, dass Jakob Vicari seine Reportagen schreibt, weil er auch ein Querdenker ist und durchaus auch mal sein Wohnzimmer mit Ameisen teilt oder auch in Sachsen auf Schatzsuche geht. Nun aber zu Platz 1. Amrei Kohn und Malke Henk, die mit Wie das Virus in die Welt kam eine wirklich überragende Reportage geliefert haben, entstanden im vergangenen Jahr und es stand in der Zeit. Und es ging natürlich um Ebola. Das war für Wissenschaftsjournalisten so doch das Thema. Und anders als wir alle, die nur an ihren Schreibtischen saßen und dann von dort berichtet haben, sind die beiden hingefahren. Sie haben ein zweiwöchiges Training absolviert für Journalisten in Krisensituationen. Und dann saßen sie irgendwie schon im Flugzeug und sind dann auch dahin gefahren, wo das Ganze begonnen hat, in das Dorf, wo ein kleiner Junge einem toten Tier aus dem Busch zu nahe gekommen ist und die ganze Katastrophe seinen Lauf nahm. Am Anfang stand übrigens auch, wie so oft, eine ganz normale Redaktionskonferenz, wo man sagte, man müsste eigentlich mal. Und sie haben das aber gemacht. Sie sind 2 Wochen dort gewesen, haben recherchiert, auf jedem Schritt eigentlich die Angst, sich zu infizieren. Und auch als sie wieder hier waren, war die Redaktion des Umfeldes, sie wussten, die kommen da jetzt aus diesem Ebola-Land. Das war komisch, aber da werden sie sicherlich gleich selbst was zu erzählen. Was mir an der Reportage noch aufgefallen ist, und natürlich nicht nur mir, ist die sprachliche Brillanz und auch die Art, wie zum Beispiel das Virus geschildert wurde. Ich glaube, ich habe noch niemals so eine grandiose Beschreibung eines Virus gelesen. Literarisch, fantastisch. Aber die Frage bleibt, was will es denn, das Virus? Will es Menschen töten? Nein, haben die beiden geschrieben, es will existieren. Meinen herzlichen Glückwunsch den Preisträgern, die ich nach vorne bringe.
Es geht jetzt alles von der 3-Minuten-Zeit ab, ne? Also, vielen Dank für die Laudatio. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, weil diese Recherche wahrscheinlich die ungewöhnlichste war, die wir hier erlebt haben oder erleben werden. Und es war letztes Jahr im September, dass wir beschlossen haben, nach Sierra Leone zu fahren, als die Ebola-Epidemie gerade auf ihrem Höhepunkt war. Freunde und Familie haben dann eher panisch reagiert. Meine Cousine sagte, wir könnten auch gleich Selbstmord begehen. Und die Ressortleiter boten uns an, wir könnten unser Flugticket jederzeit vorab zerreißen, bevor wir den Flug antreten, falls wir unsere Meinung doch noch ändern sollten. Im Gepäck hatten wir Desinfektionsmittel, Arzthandschuhe, Gesichtsmasken und Gummistiefel. Vor Ort war das schlimmste Problem eher der Psychoterror, den wir durchgemacht haben. Die Angst davor, sich zu infizieren. Die Hände werden plötzlich zu Feinden. Man darf nicht die Haare aus dem Gesicht wischen. Man darf sich nicht an der Nase kratzen oder an den Augen kratzen. Und wir haben uns mindestens 50 Mal am Tag die Hände desinfiziert. Und ständig gingen diese Gedankenketten im Kopf los. Habe ich nicht doch gerade die Blätter auf dem Friedhof angefasst und mir danach ins Gesicht gefasst? Hat mir der Typ da nebenan, mit dem ich gerade geredet habe, nicht ins Gesicht gespuckt? Und zum Glück waren wir zu zweit unterwegs, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht durchgehalten oder wäre durchgedreht. Und wir konnten uns gegenseitig beruhigen, konnten uns sagen, dass alles gut ist, alles okay ist und wir uns nicht angesteckt haben. Deshalb will ich an dieser Stelle Malte vor allem danken, dafür, dass er das mit mir gemacht hat. Alleine hätte ich es niemals gemacht. Danke, Malte. Und übergebe dir.
Ja, vielen Dank. Den Dank gebe ich echt sehr gern zurück am Rhein. Mir ging es ganz genauso. Ich glaube, das war das erste und einzige Mal, dass ich so wahnsinnig froh war, jemanden zu haben auf so einer Recherche, mit dem man sich abends darüber unterhalten kann. Hey, ich habe mir heute ins Gesicht gefasst. Was kann das bedeuten? Kann das irgendwie schlimm sein? Kann da vielleicht ein größerer Schaden draus entstehen? Wir haben uns, als wir die Reise vorbereitet haben, waren wir relativ stark im Stress und haben uns gar nicht groß Gedanken darüber gemacht, was sein würde, wenn wir zurückkommen tatsächlich nach Deutschland. Und das war ja auch der Moment Ende Oktober, wo wirklich so ein bisschen diese Panik, diese Angst, dieses ganze Thema Ebola relativ groß in der Öffentlichkeit war. Und wir kamen zurück nach Deutschland und es war auf jeden Fall sehr interessant, ganz interessante Erfahrung zu sehen, wie man so eine Panik mitnimmt. Ich glaube, jeder Journalist, der mal im Ausland oder vielleicht in etwas merkwürdigeren Gebieten recherchiert hat, steigt ins Flugzeug und hat dieses Gefühl, okay, alles klar, ich habe das Thema durch, ich habe die Recherche geschafft. Das war hier nicht so. Wir haben uns irgendwie diese Panik sozusagen ein bisschen mit rein importiert nach Deutschland, hatten selber so ein bisschen Angst, haben natürlich auch interessante Reaktionen aus dem Umfeld bekommen. Wir hatten zum Beispiel ein Satellitentelefon dabei von der Zeit und wollten immer dieses Satellitentelefon wieder loswerden, haben gesagt, hier, in der Redaktion, hier, nehmt doch mal das Satellitentelefon zurück. Nee, behaltet das mal. Und 10 Tage, 11 Tage, 12 Tage und nach 21 Tagen durften wir dann das Satellitentelefon wieder loswerden. Es war sehr interessant. Normalerweise dankt man seinen Chefs dafür, dass sie einem solche Recherchen ermöglichen, dass sie einem immer unterstützen. Das tun wir hier auch. Vor allem möchten wir aber unseren Ressortleitern danken, Tanja Stelzer und Wolfgang Horatius, glaube ich, und vor allem auch der Zeit-Chefredaktion, nicht nur dafür, sondern auch dafür, dass sie uns wirklich immer nach der Rückkehr gerade auch zu uns gestanden haben und uns sozusagen so medizinisch reintegriert haben, was, glaube ich, sogar bis zu einer Umarmung durch den Chefredakteur in der Redaktionskonferenz ging, direkt nach der Rückkehr. Und das tat wirklich gut. Ganz vielen Dank.
Und weil wir diesen zweiten Sonderpreis einer ganz besonderen Form, einer Art von journalistischem Wert euch widmen wollen, möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, sich darauf einzustimmen, indem wir jetzt vor der Laudatio von Caroline Ehmke ein paar O-Töne einspielen. Video ab.
Ist das nicht die Olle, die damals in der Muppet Show den Blumentopf gespielt hat, weil sie es mit ihrem IQ zu nichts anderem gebracht hat? Das darf man ihr nicht übel nehmen. Sie hüllt sich abends ihre Burka um den Kopf, da kommt kein Sauerstoff mehr zustande. Man muss halt was tun, um weiterhin den IQ einer schimmelnden Kaktuspflanze gerecht zu bleiben.
Dennis Yücel, Name von der Redaktion frei erfunden, ist für mich der hässlichste Nazi der Welt. Boah, ist der Typ hässlich.
Ich verstehe nicht, warum im Spiegel einer deutschen Zeitung ausgerechnet ein offensichtlicher Ausländer. Und dann kommt meine Lieblingsparenthese, ob mit deutschem Pass oder nicht, Ausländer bleiben immer Ausländer, siehe Türken.
Es geht hier auch nicht um Hass. Nee. Ich glaube sogar an Karma. Und weiß, dass Hass keine Lösung ist. Ich bin sehr friedliebend, Veganer und tue keiner Fliege was zuleide.
Hallo Frau Özlem G. Punkt. Ich habe Ihren Text soeben im aktuellen Spiegel gelesen. Ich mag auch Ihre anderen Themen und Texte nicht, das nur so vorweg. Aber jetzt schreiben Sie darüber, dass Ihr Deutschen Sie zu Türken gemacht hätten. Ich habe sie mir bei Google angeschaut. Wie eine Deutsche sehen Sie nicht aus. Wenn du mal mit einem Unbeschnittenen geschlafen hättest, dann wären vielleicht ein paar deutsche Gehirnzellen in dein anatolisches Kackhirn gekommen.
Warum haben Sie eigentlich gelacht? Fragen Sie sich das mal, wir fragen uns das ja auch ein bisschen. Wir hatten Spaß.
Ihr habt gelacht und vielleicht fühlt ihr euch jetzt irgendwie dreckig, schuldig. Darf man über sowas lachen? Die Antwort ist, ihr braucht euch nicht schuldig fühlen. Wir erteilen euch die Absolution.
Selten habe ich mich über eine Auszeichnung für jemanden so gefreut wie über diese Auszeichnung. Yes! Es ist diese diebische Freude, die man empfindet bei einem Streich. Wenn etwas gegen alle Erwartungen gelungen ist, wenn alle althergebrachten Konventionen, alle naheliegenden Reflexe, alle Schwerkraft der Macht einfach durchkreuzt wurden. Hate Poetry, das ist eine so intelligente wie kreative Form des Widerstands gegen Ressentiment und Rassismus, des humorvollen Aufbegehrens gegen nicht nachlassenden Hass und Verachtung. Und es ist vor allem auch eine Form der Befreiung, die an die alte Tradition des Resignifizierens anknüpft, die zahllose Bürgerrechtsbewegungen ausgezeichnet hat. Was so bemerkenswert ist, sind für mich persönlich 3 Momente dieser Dissidenz. Erstens, das Austreten aus der Einsamkeit. Jeder und jede von euch, der diese rassistischen Hassmails erhielt, war damit zunächst einmal allein. Die Briefe sind adressiert. Sie richten sich an euch, jeden Einzelnen individuell und gleichzeitig natürlich nur an euch als vermeintlich Angehörige einer wie auch immer definierten Minderheit. Sie wollen beleidigen und verletzen, beschmutzen und versehren. Und zunächst einmal tun sie das auch. Niemand kann sich im ersten Moment der Wirkung von diesem Hass entziehen. Sie isolieren jeden Empfänger und jede Empfängerin, die in Redaktionen nicht nur schreckliche Ausnahmen sind nach wie vor, sondern die sich auch noch Titelgeschichten wie Mekka Deutschland oder Pegida verharmlosende Leitartikel gefallen lassen müssen. Diese Isolation abzulehnen, sich miteinander zu verständigen, sich in immer wechselnden Kombinationen zu vereinen und dem Hass gemeinsam zu begegnen, das allein schon ist auszeichnungswürdig als wunderbare Form der Dissidenten-Solidarität. Zweitens, die Angriffe nicht zu schlucken, die Beleidigungen nicht zu verdrängen, sie nicht wegzulegen als irre, widerliche, ekelhafte Rassisten, sondern sie öffentlich zu machen, die Kränkung wieder und wieder vorzulesen, so lange, bis sie sich gegen sich selbst und ihre Autoren wendet. Das verlangt nicht nur Mut, sondern auch Kraft. Eine, die ich, wenn ich ehrlich bin, nicht hätte. Es liegt darin übrigens auch eine ungeheure Großzügigkeit, nämlich der Öffentlichkeit, den Bio-Deutschen, denjenigen, die nicht Briefe bekommen für das, was sie sind, sondern vielleicht nur für das, was sie tun und sagen, dass sie damit dieser Öffentlichkeit auch die Möglichkeit geben, sich damit auseinanderzusetzen. Drittens, aus diesem Hass, aus diesem Dreck, keine Anklage, sondern ein Fest zu machen, eine Party, eine Performance, in der spielerisch die angeblich so stabile Identität eines Muslims, einer Türkin, eines Gastarbeiterkindes verfremdet und unterwandert wird. Das ist wirklich ein Happening, ein Acting Out, eine politische Farce erster Güte. Anger is a bitter lock, hat die Dichterin Anne Carson einmal geschrieben. But you can turn it. Das führt ihr uns vor und darin seid ihr mir, aber auch zahllosen anderen Journalisten und Journalistinnen ein Vorbild. Es wird viel gelacht beim Hate Poetry, auch wenn mir selbst nie zum Lachen zumute war. Zu finster verbinden sich in diesen Leserbriefen alte und neue Ressentiments, übrigens auch Klassendünkel und Sexismus verknüpfen sich gespenstisch mit Islamophobie. Vielleicht könnten irgendwann auch noch andere Formen der Ablehnung hinzugenommen werden und wir könnten gemeinsam slammen, damit auch die nächste Isolation überwunden wird. Bis dahin verneige ich mich vor eurem Mut, eurer Heiterkeit, eurer unendlichen Begabung zur subversiven Vernunft und einem aufklärerischen Format, das hoffentlich ansteckend wird. Ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch.
Drei Minuten. Ich beeile mich. Salam aleikum. Einen guten Abend, verehrte Damen und Herren, liebe Frau Milz, liebe Jury, hochgeschätzte Reporter ohne Grenzen. Mein Name ist Evu Taştemir, ich bin die Initiatorin der Hate Poetry und ich nutze diese drei Minuten oder zwei Minuten 55 jetzt zum Dank. Vielen Dank für den Sonderschulpreis für Ausländer.
Ist der beste Preis.
Ich rede also im Namen meiner Kollegen und Gründungsmitglieder. Deniz Yücel, der der Hassmail-Leseshow erst ihren kurzen, knackigen Namen gab, und im Namen von Doris Akrab, die erst 2 Stunden moderierte und zuletzt 5 Stunden moderiert hat, eine unglaubliche Leistung. Ich bedanke mich auch im Namen von Yasin Mushabash, der als einziger von uns sogar ein zweiminütiges Hassvideo auf YouTube vorweisen kann und welches wir auf der ersten Hate Poetry zeigten. Sie können es sich wahrscheinlich immer noch anschauen, ich habe es nicht gefunden. Die musikalische Untermalung ist genial, obwohl tun Sie es besser nicht. Ich spreche auch im Namen von Midi Kriak, sie ist freie Publizistin und Kolumnistin bei Zeit Online. Sie brachte am ersten Abend ihr Bühnentalent mit und wie viele Aktenordner? 5 Aktenordner voller Hassbriefe. Wie Sie wissen, war dieser Abend die Geburtsstunde der ersten Hate Poetry und verbindet uns seit 3 Jahren. Seit diesem ersten Abend sind wir gewachsen. Özlem Topçu kam nach einem halben Jahr dazu. Sie lässt sich entschuldigen, sie musste jetzt ihren Zug nach Hamburg kriegen. Sie brachte als Zeitredakteurin den Hass mit Doktortitel und auf Büttenpapier mit. Danach kam Hasnain Kazım, Spiegel-Korrespondent in Istanbul. Mit ihm hörten wir den Hass der AKP-treuen Türken. Den Hass der AKP-treuen Türken und den Hass der besorgten Deutschen waren ihr ebenfalls gewiss, Özlem Gezer. Özlem Gezer war im November 2013, weiß ich nicht mehr genau, November 2013 zum ersten Mal auf der Hate Poetry in München. Und sie hat in dieser Woche sogar noch ihren Golit-Text geschrieben. Sie ist ein Überwesen, ich weiß es. In ihrer Begründung für unseren Preis schreiben Sie, liebe Jury, dass wir ein Zusammenschluss von jungen Journalistinnen und Journalisten sind. Vielen Dank für dieses Kompliment. Auf unser jüngstes Mitglied, Mohamed Amjad, trifft das auch wirklich zu. Er ist beim Tagesspiegel Volontär. Mit Mitte 20 treibt er unseren Altersdurchschnitt nach unten und den Spaßfaktor auf der Bühne nach oben. Also, im Namen aller meiner Kollegen der Hate Poetry darf ich sagen, danke für diese Ehrung. Als Journalistinnen und Journalisten werden wir uns immer wieder mit dem Unmut von Leuten auseinandersetzen müssen. Das gehört wohl zum Job dazu. Hate Poetry ist eine politische, weil antirassistische Veranstaltung und deshalb zu trennen von anderen Leserbrieflesungen, Entschuldigung, in denen sich Lokaljournalisten gegenseitig ihre Lesebriefe vorlesen. Journalisten mit nicht klassisch deutschen Namen werden anders beschimpft, nämlich nicht für das, was sie tun, sondern für das, was sie vermeintlich sind. Hate Poetry setzt auf der Bühne einiges außer Kraft. Was mir am liebsten ist, das ist die Solidarität der Kollegen auf der Bühne, während dort Rassismus aufgedeckt, entblößt und ausgelacht wird. Das ist für mich eine der wichtigsten Komponenten der Hate Poetry. Liebe Hate Poetry-Kollegen, ich verneige mich vor euch. Vielen Dank für die Abende, an denen wir lampenfiebernd und rauchend einem neuen Auftritt entgegensehen. Vielen Dank für 3 Jahre Hate Poetry.
Das, es sprach zu Ihnen gerade Ebru Taşdemir, die die Idee hatte für dieses ganze Ding, was sich Hate Poetry nennt und auch den Namen dazu im Übrigen. Bitte ein extra, extra, extra Applaus für Ebru Taşdemir, Ideengeber.
Ihr könnt euch nicht mehr verbeugen.
Achso. Jeder bekommt.
Ja, das ist unser.
Aber da stehen gar keine Namen drauf.
Ist auch Sonderschule.
Wir schreiben die auch. Ist Sonderschulpreis. Wir also, haben keine türkischen Sonderzeichen.
Wenn ich schon mal hier bin. Das ist unser erster Preis, das soll aber nicht unser einziger Preis bleiben. Wenn Sie uns helfen möchten, wir wollen unbedingt den Integrationsbambi gewinnen in diesem Jahr.
Weil mit Mesut Özil, Bushido in dieser Reihe sehen wir uns. Und ich weiß nicht, ob jemand da ist vom Bambi. Und ich weiß auch nicht, ob wir uns diesen Preis, entschuldige Ebru, ich werde das so reinkriegen. Aber ich weiß auch nicht, ob man sich so an Bambi erquengeln kann. Wir versuchen es gerade. Der Hashtag lautet deswegen auch Hate Poetry for Bambi. Und ja, den wollen wir halt haben. Ja? Und da gibt es auch mehr als nur so eine Urkunde. Was?
Sag das selber. Außerdem brauchen wir noch Aufenthalt für Mohammed. Seine Duldung läuft ab, das ist kein Witz. Er arbeitet beim Tagesspiegel und die von der Ausländerbehörde sagt, sie brauchen ihn nicht. Deutschland braucht ihn nicht. Deswegen, wenn jemand von Ausländerbehörde da ist, bitte Aufenthalt geben. Danke.
Wirklich, das ist kein Scherz.
Das ist der Schönheit, Qualitätsjournalismus. Sie legen sofort den Finger in die offene Wunde. Und die offene Wunde ist in diesem Fall tatsächlich, dass auf der Urkunde Hate Poetry die Namen fehlen. Warum das so ist, erkläre ich denen später vielleicht nochmal im Detail. Ehrlich gestanden, wir können die Urkunden auch nochmal neu ausstellen. Gar kein Problem. Ich bin mir sicher, unsere Produktion findet auch... Hallo. Unsere Produktion findet auch alle Sonderzeichen.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu ehren.